Are we supposed to all be here or over there? So, as promised, we've heard...
Wie versprochen, haben wir hier einige reiche, provozierende, stimulierende Beiträge gehört. Und wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Bitte schön. Wer möchte denn gerne etwas fragen, bitte? Melden Sie sich, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Vielen Dank für diese sehr stimulierenden Beiträge. Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein und Ihnen lauschen zu dürfen. Ich habe eine Frage an Monsieur Buffon. Ich meine, ich habe viele Fragen für viele, für alle, aber vor allen Dingen möchte ich Monsieur Buffon etwas fragen. Und zwar aus spezifischen Gründen. Und eigentlich ist es auch gar nicht so sehr eine Frage, sondern eigentlich ist es eher die Bitte um Präzisierung. Mir gefiel gut Ihre Beschreibung der Vernichtung der Sprache der Menschheiten und der Verlust des Menschlichen in der Kolonialbegegnung. Die Frage an das koloniale Subjekt, wer bist du? Und die Antwort, ich bin ein Mensch. Nun, ich spreche wie Sie einige der Sprachen, die Sie genannt haben. Und man hat das philosophisch analysiert. Alexis Kagame zum Beispiel fällt mir hier ein, der sich mit Ruanda sehr intensiv befasst hat. Er schrieb auch einen Text, der als einer der wichtigsten Subsahara-Texte im Kontext der Philosophie betrachtet wird, 1956. Und er verweist hier auf das ontologische Konzept des Seins in Ruanda aus der Sprache Kiruanda, also der Sprache des Landes gesehen. Kagame analysiert die spezifischen Elemente des Ktu. Das ist das Ubuntu-Suffix. Und insofern ist es wichtig zu betonen, dass möglicherweise zwar die Subjekte, denen die Kolonisatoren begegneten, mit diesen Begriffen antworten, Ubuntu als Kategorie doch in erster Linie eine linguistische ist. Was entspricht also dem aristotelischen Begriff des Raumes, der Zeit, Substanz, Subjekt, Objekt in Ubuntu, also im Sprachsystem des Ubuntu. Wenn man diese Frage aufwirft, dann ergänzt man noch einmal dieses faszinierend komplexe Bild dessen, was eine Nation sein kann, die sich ja auch manifestiert in ihrer Sprache. Und gleichzeitig hat man hier einen wichtigen Aspekt in der Auseinandersetzung mit der Frage der Gewalt, beispielsweise über den Genozid. Denn das Anekdotische überschattet ja nicht notwendigerweise die nützliche Analyse. Es ist also ehrlich gesagt gar keine Frage, die ich hier gestellt habe. Ich wollte das genannt haben, ich wollte es erwähnt haben im Zusammenhang und in Ergänzung Ihrer so farbenreichen, faszinierenden Darstellung. Ich werde Französisch antworten. Das ist eine wichtige Bemerkung. Heute sprechen wir von ethnischen Kriegen überall in Afrika. Und das ist ein Aspekt, den wir immer wieder übersehen, nämlich heute, in denen ich Kongolesen überall treffe. Und wir sprechen immer wieder von Ruanda. Ruanda, es geht immer um Ruanda. Während wir früher, also noch gar nicht so lange her, ist das vielleicht in den 1980er Jahren, wir mit Freunden in Ruanda waren und tolle Sachen zusammen gemacht haben und es sehr viel Liebe zwischen uns gab. Und wir haben über die Grenzen hinweg mit Menschen eine enge Beziehung und Verbindung aufgebaut. Und es war vor allen Dingen die Menschlichkeit, die uns umgetrieben hat. Und dann begann dieser Krieg. Und es war Nilotic Bantu in der ersten Phase. Wir haben es hier im Ubuntu aber mit einem allumfassenden Konzept zu tun. Ein Konzept, was ganz Zentralafrika und auch Südafrika umfasst. Und ich sage aus meiner Erinnerung, Christian sagt auch aus seiner Erinnerung und Kagame sagt auch aus seiner Erinnerung Dinge und davon ausgehend erfinden wir die Zukunft. Gibt es denn weitere Fragen? Alles geklärt. Ja, Susan oder Lawrence. Oder wer auch immer, möchten Sie reagieren auf das, was hier gesagt wurde? Was ich faszinierend fand an Ihrer Präsentation, Jean, ist Folgendes. Wir haben das alle, ein Handy. Und wir denken gerne, es gab Fortschritt, die Menschenrechte, neue Normen sind geschaffen worden, aber Sie haben uns ja daran erinnert, dass wir heute eingeschlossen sind in eine Wirtschaft der Gewalt, eine Ökonomie der Gewalt, die wirkt und wir sind Teil dieser Ökonomie. Das heißt, es geht hier gar nicht um etwas, was irgendwo ganz weit weg in der Vergangenheit ist. Die Leute reden vom Krieg in Afrika, der erstaunlicherweise vollkommen vernachlässigt wird. Wie Sie sagen, es sind Hunderte von Menschen gestorben und dennoch ist das nicht im öffentlichen Bewusstsein, denn es ist quasi normalisiert. Man denkt, das ist normal. Und doch ziehst du eine interessante Parallele, Jean, denn wir sind abhängig von Mineralien, von Ressourcen, die aus dem Boden geholt werden und die uns zurückführen, nicht nur ins 19. Jahrhundert, sondern in eine ganz, ganz ferne Vergangenheit. Das heißt, die Geschichte existiert zeitgleich, wenn man so will. Die Vergangenheit ist Teil der Gegenwart, was die Ökonomie der Gewalt angeht, die wir sehen. Und wir partizipieren, wir können uns gar nicht so weit distanzieren davon, wir sind Teil davon. Die Tragödie Ruandas. Nun, ich möchte jetzt hier nicht die Belgier beschimpfen, aber man hat intensiv geforscht darüber, dass die Belgier diese rassistischen Kategorien geschaffen haben. Und das eingebettet in die Psychologie der Kolonialverwaltung, die ganz stark basierte auf Rassismus und auf rassistischen Kategorien der krudesten Form. Um nochmal zurückzukommen zu früheren Diskussionen. Es gab mal eine Zeit, in der man das Gefühl hatte für gemischte, hybride Identitäten, die jeden Aspekt des Lebens betrafen. Diese komplexen Identitäten mussten aber jetzt eingepasst werden in die kolonialen Kategorien, egal ob es Hutu, Tutsi, was auch immer waren, damit sie kontrollierbar, damit sie beherrschbar waren. Ich will also gar nicht die Vergangenheit romantisieren, aber das sind Aspekte, so viel von meiner Seite, Lawrence. Was ich faszinierend fand, war Susans Buch, The Other Half. Hier haben wir eine enge Verbindung zwischen Lebensmittelsicherheit, Nahrungsmittelsicherheit und Wirtschaft und politischer Kontrolle. Hier werden die Samen kontrolliert und das ist ganz wichtig in der Machtstruktur insgesamt. Und da spielen natürlich auch diese Sprachen mit rein, die natürlich ebenfalls alle Bereiche betreffen, das reale Leben, Kriminalität, vieles andere. Und auch Urheberrechtsverstöße, das Kopieren von Saatgut und anderem. Was ein Aspekt des politischen Widerstands wiederum impliziert. Ich habe ein paar Anmerkungen zu dem, was gesagt wurde. Jetzt hier im letzten Panel, aber auch davor. Wir verorten uns ganz stark im Kalten Krieg in unserer Argumentation. Und die Leute reden nach wie vor von der dritten Welt. Das überrascht mich. Denn es war ja die erste Welt, Europa und die USA, zweite Welt, Russland und die Satelliten. Und der Rest war die dritte Welt, diese große, undifferenzierte Masse. Und keiner hat die Unterschiede anerkennen wollen, aber nach dem, in Anführungszeichen, Kalten Krieg brauchte keiner mehr auf die zu blicken, die nicht zählten. Die USA hatten eigentlich zuvor immer genau darauf geachtet, was dort geschah, denn jeder Ort hätte ja auch zu einer Basis für die andere Seite werden können. Und jeder Ort hätte irgendwie auch kommunistisch werden können. Und das war der Horror der Zeit in den USA. Ich habe diese Zeit dort gelebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Nach dem Ende des Kalten Krieges aber war es allen egal. Nur die Orte, wo es seltene Erden gibt, Mineralien oder irgendwas anderes Interessantes, was verkauft werden kann, ist noch interessant. Alles andere ist nicht interessant. Und Trump ist sozusagen der Gipfel in dieser Hinsicht. Er wird wahrscheinlich jegliche Auslandshilfe streichen. Er wird nicht mal mehr Geld für die OECD oder für ODA, Overseas Development Aid, und anderes finanzieren. Und das war sehr interessant, was Sie hier ausgeführt haben, nämlich die Tatsache, dass es ja auch bei diesen Initiativen der Hilfe darum ging, den Geschmack zu verändern, das, was Leute wollen, zu verändern. Ich meine, die Menschen haben immer Mais und Sorghum und Tapioca und so weiter gegessen in Afrika und dann und auch in Südostasien, in Asien überhaupt. Und dann wurde das plötzlich geändert und sie mussten konvertieren. Und dann gab es plötzlich Weizen und die Preise verdoppelten und verdreifachten sich. Manchmal ging man morgens einkaufen und stellte fest, dass das Chapati oder das Taco oder was auch immer man kaufte, praktisch das Doppelte kostete wie am Tag zuvor. Und das ist wirklich ein gutes Argument für Nahrungsmittelsouveränität. Und ich freue mich, dass Sie Saatgut erwähnt haben. Denn Sie haben sicherlich von der Fusion von Monsanto und Bayer gehört, der Vorschlag, der im Raum ist. Das ist etwas, was die Deutschen wissen sollten, falls sie es noch nicht wissen. Wir werden unsere Lebensmittelsouveränität verlieren, wenn man genau diesen Weg geht. Es gibt dann maximal 3 Unternehmen, die das Saatgut der Welt insgesamt in ihrem Besitz haben. Wenn wir das also nicht bewahren und wenn wir nicht diese Vielfalten auch in Asien und Afrika bewahren Und davon gibt es jede Menge Schattierungen und Farben und Ähnliches. Unglaublich viele Reissorten und auch andere Getreidesorten. Dann sind wir verloren. Das ist ja das, was die großen Konzerne wollen. Absolute Kontrolle. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Monster hier schon sichtbar gemacht heute, oder? Aber wenn man den Begriff Dritte Welt verwendet, wenn wir über die Dritte Welt sprechen, da gibt es ein Phänomen, und zwar die 1980er. Was geschah in den 1980ern? Ich war in Kongo. Nehmen wir mal an, in dieser Zeit hast du elektronische Geräte, Kopfhörer oder was auch immer verkauft. Dann gehst du zunächst mal hin und schaust auf die Karte. Die Karten, die Landkarten sind ganz wichtig. Vorher sah man sich eine Weltkarte an und dann sah man Afrika und dann geht man nach oben und da ist Europa. Es gibt diesen Block. Wenn man also einen Kopfhörer kaufen will, dann geht man nach oben, Belgien, Frankreich, England, was auch immer. Man fliegt dahin, kauft das, geht zurück und verkauft es. Vielleicht geht man auch in die USA. Aber in den 1980er Jahren gab es keine Visa mehr. Ein Visum bekommen in den 1980er Jahren war extrem schwer für Afrikaner. Das heißt, diese Bewegung da nach oben war nicht mehr möglich. Was machten die Leute also? Sie haben die Karte nicht mehr nach oben betrachtet, also vertikal, sondern sie haben sie horizontal gesehen. Du bist in Afrika, dann gehst du also nach rechts in die Emirate, Dubai, Oman und so weiter. Oder China, Vietnam, all diese Länder dort. Zum Beispiel meine Frau, sie reist 2-3 Mal im Jahr nach China. Sie spricht Chinesisch. Sie sagte, also sie ist Schneiderin und sie sagt, wenn ich nach Belgien gehe und wir haben eine Zeit lang in Belgien gelebt, wenn ich in Belgien zu einem Händler gehe, dann werde ich als Schwarze behandelt. Er schaut mich an, ich bin eine schwarze Frau. Und er schaut mich von oben bis unten an und sagt, was wollen Sie denn, Madame? Wenn ich nach China gehe, dann gehe ich in einen chinesischen Laden und da brauche ich 10 Minuten. Da werde ich gefragt, wie geht es Ihrem Mann, wie geht es Ihren Kindern? Dann machen wir ein bisschen Smalltalk und danach machen wir Geschäfte. Also die Leute betrachten die Landkarte nicht mehr vertikal. Sie sehen sie horizontal oder sie reisen nach Brasilien. Aber wie viele können sich das leisten? Ja gut, wenn man sich das leisten kann, macht man das. Aber die Leute sehen die Karten nicht mehr vertikal. Und die Alternative, die es vielleicht geben kann morgen, die könnte wie folgt aussehen, denn es gibt ein paar kleine Sachen, die wir machen können, die mit Geld zu tun haben und so weiter. Denn Not schafft die Lösung. Vielleicht können wir eine andere Zukunft bauen. Aber es wird dauern. Aber es bewegt sich was. Ich bin eigentlich geneigt, hier Schluss zu machen. Das ist so optimistisch. Es war so düster zuvor. Ich glaube, ich möchte mit dieser Bemerkung schließen. Und wir haben ja auch morgen noch einmal die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Es wird mehrere Runden auch morgen geben. Auch über die Frage, wer teilt das Wissen? Wer kontrolliert das Wissen? Wer bestimmt, was wir essen? Es gibt hier außergewöhnliche Entwicklungen. Und auch da werden wir noch einmal zurückkommen können auf Monopole, Finanzialisierung, das landwirtschaftliche Geschäft, auch Susans wichtige Arbeit zum Thema Konzerne. Also bitte, kommen Sie morgen wieder.
Es ist nicht wirklich richtig eine Frage.
wir sind seit gestern da und ich habe den Eindruck, eines der Monster, das man hier zurzeit sieht, ist eine Art der deutsche Genozid in Namibia. Es laufen Verhandlungen seit einem Jahr ungefähr zwischen Deutschland und Namibia, wie dieser Genozid behandelt werden soll. Ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, was Sie heute gesagt haben und gestern, und das Völkerrecht und Handel, wie der Handel damit in Beziehung steht. Es ist sehr interessant, denke ich, das in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Denn Deutschland kann eigentlich nur über Handelsgesetze belangt werden, kann eine Reihe von Unternehmen aus Namibia versucht das gerade, auch in den USA. Natürlich können wir jetzt nicht viel dazu sagen, aber ich glaube, es ist vielleicht ganz interessant, das mal als Fall zu sehen. Ja, klar, David hat sehr viel Arbeit da getan und es kann nur immer so viel getan werden, wie möglich ist. Das bleibt ein sehr wichtiges Thema, ist aber ein ganz anderes Thema. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie es erwähnt haben. Also es ist vielleicht nicht ein anderes Thema, sondern eine Erweiterung unseres Themas, wie diese ganze Kolonialvergangenheit aufgearbeitet werden kann. Wir sollten aber auch an die koloniale Gegenwart denken. Denn einige dieser Strukturen, die zum Kolonialismus geführt haben, die leben weiter in den Mechanismen, die wir besprochen haben. Und manchmal könnten wir vielleicht auch versuchen, diese Vergangenheit aufzuarbeiten, aber dabei auch bewusst zu sein, dass sie noch weiter die Gegenwart ist. Das kann zumindest getan werden. Und es ist faszinierend zu sehen, welche rechtlichen Probleme damit im Zusammenhang sind. Wenn so etwas noch mal aufs Tapet gebracht wird, obwohl es eigentlich offensichtlich sein sollte. Es ist auch sehr interessant, dass ein Unternehmen solche Schadensersätze von Hunderten von Millionen von Dollar einklagen können. Wie kann es dann sein, dass ein solches Rechtsregime überhaupt geschaffen wurde, um sowas zu ermöglichen? In einer Situation, wo Eigentum geschützt ist, zum Beispiel geistiges Eigentum wird ja jetzt so stark geschützt. Wie kommt es denn, dass solches Eigentum beschützt wird, während Menschen ihre Heimat verloren haben und überhaupt keinen Ausgleich dafür bekommen hat? Sicherlich kennen einige von euch Haiti. Nach der Revolution wurde da Entschädigung gezahlt. Die Sklaven aus Haiti haben die Armee von Napoleon besiegt und Haiti musste bis in die 40er Jahre da Reparaturen an Frankreich bezahlen. Ist das nicht etwas verrückt, dass Sklaven eine Entschädigung zahlen müssen? Was ist denn das für ein System? Ja, das meiste Geld ist nach Frankreich gegangen. Die Zahlungen der Griechen, die gehen nicht an Griechenland, sondern die gehen an deutsche und französische Banken. Wenn einer glaubt, die Griechen bekommen Geld vom Internationalen Währungsfonds oder so, die verstehen das ganze System nicht. Das ist eine Art Kreislauf. Da kann man glauben, die Vorstellung haben, Griechenland bekommt neue Darlehen, aber nein, diese Gelder gehen direkt an die Banken. Ja, ich glaube, es ist auch sehr faszinierend zu sehen, dass diese ganze Schuldenkrise, die strukturellen Anpassungen, die haben wir in der Vergangenheit mit Asien in Verbindung gebracht. Jetzt betrifft das aber auch die ganze Welt. Genau, das habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt. Das wollte mir niemand glauben. Ja, das heißt jetzt Austerität, Sparpolitik. Das ist jetzt fast umgekehrt. Wir haben das gesehen, in Portugal ist das passiert, in Griechenland, in Spanien. All diese Länder, die ein ganzes Reich aufgebaut hatten. Und vielleicht England. die letzte Frage. Also das ist nicht nur international. Wir haben ja den Atomausstieg in Deutschland. Und die hatten noch sehr viel Profit gemacht und die bekommen jetzt Entschädigung dafür, dass sie die Kernkraftwerke schließen. Die Industrie bekommt immer alles, bekommt immer noch mehr. Und wir lassen das zu. Also morgen Alternativen und Lösungen. Bis morgen.